Ich verrate es euch gleich. Ich bin Philippus. Nein, nicht der von den 12 Jüngern, die 3 Jahre lang mit Jesus durchs Land zogen und von ihm persönlich ausgebildet wurden. Ich bin Philippus, der Diakon. Es war nämlich so, nach dem ersten Pfingstfest, ihr wisst schon, Ausgießung des Heiligen Geistes, Petrus die erste große Predigt gehalten, hunderte von Menschen kamen zum Glauben. Da ging das ja gerade so weiter. Die Apostel predigten, die Leute bekehrten sich, unsere Gemeinschaft wuchs ständig. Und irgendwann waren die Apostel kurz vorm Burnout. Weil sie aber den Geist Gottes hatten, wussten sie eine Lösung. Und so wurden 7 von uns anderen vielen Nachfolgern berufen, die den Aposteln im wahrsten Sinn des Wortes zur Hand gehen sollten. Wir waren zuständig, wir 7, für die Versorgung der Armen, für soziale Belange, für praktische Dienste. Das heißt aber nicht, dass wir nicht auch gepredigt hätten. Jeder hat sich seinen Gaben gemäß eingesetzt. Stephanus zum Beispiel. Ein gesalbter Prediger. Was habe ich ihm gerne zugehört? Das hatte ja selbst zu tun. Und dann kam der Tag, an dem Stephanus verhaftet wurde. Er hatte die Möglichkeit, eine Verteidigungsrede zu halten, die die Leute aus dem Hohen Rat wieder mal aus der Fassung gebracht hat, was für eine Vollmacht er hatte. Und so blieb ihm nichts anderes übrig, als ihn zu steinigen. Und der arme Stephanus hat alles im Vertrauen auf seinen Herrn Jesus tapfer ertragen. Dieses Ereignis hatte aber zur Folge, dass einige von uns Jerusalem verlassen mussten. Und so kam es, dass ich in Samarien eine neue Heimat fand, vorübergehend, genau genommen in der Stadt Sychar. Und da ihr ja heute das Neue Testament schon vorliegen habt, habt ihr vielleicht schon gelesen, dass Jesus selbst in Samarien, in der Stadt Sychar war und dort eine bemerkenswerte Begegnung hatte mit einer Frau. Aufgrund deren Zeugnis nach der Begegnung mit Jesus kamen viele zum Glauben an ihn. Und genau dort verschlug es mich jetzt hin und ich habe angefangen, den Leuten jetzt die Fortsetzung der Geschichte zu erzählen. Denn das, was Jesus auf der Erde getan hat, kann man ja eigentlich so richtig erst verstehen, rückwirkend. Also habe ich den Leuten erzählt, Jesus ist für uns gestorben, er ist auferstanden, er hat nach seiner Verheißung den Heiligen Geist ausgegossen. Und was soll ich euch sagen? Heute würdet ihr es Erweckung nennen. In Scharen kamen die Leute zum Glauben, ließen sich taufen. Die waren so hungrig nach Gott. Da war sogar ein Zauberer dabei, ein Magier, der sich bekehrte und der sich taufen ließ. Und dann, mitten in dieser Erweckungsphase, höre ich Gottes Stimme. Geh mal auf die Straße zwischen Jerusalem Richtung Gaza. Geh am Mittag dahin, wenn kein Mensch sonst unterwegs ist. Und ich sage, Herr, hier ist Erweckung. Die Leute sind hungrig, die müssen unterwiesen werden, die müssen im Glauben gestärkt werden und ich soll in die Wüste? Aber die Sache duldete keinen Aufschub. Ich musste los und auf dem Weg, das waren so 80 bis 100 Kilometer, hatte ich Zeit für ein intensives Gespräch mit Gott. Und von meinem anfänglichen Einwand, Herr, was soll ich denn da? Wurde allmählich ein, Herr, lass mich mit deinen Augen sehen, damit ich meinen Auftrag nicht verpasse. Und so kam es, dass nicht viele Leute unterwegs waren, aber es war ein Wagen. Und ich sah diesen Wagen und ich dachte, da ist mein Auftrag. Also nichts wie hin zu diesem Wagen, doch oh Schreck. auf dem Wagen deutlich an der Hautfarbe zu erkennen, ein Heide. Dann liest er aus einer alten Schriftrolle, die Stelle war mir wohl bekannt, es war aus dem Propheten Jesaja, an seiner Stimme sofort zu erkennen, ein Eunuch, ein Verschnittener, keine Chance, nach jüdischem Glauben mit Gott in Verbindung zu treten. Aber jetzt war das ja alles so von Gott eingefädelt, also ergriff ich die Chance und einfach um mit dem Mann irgendwie ins Gespräch zu kommen, sagte ich zu ihm, weißt du eigentlich, was du da liest? Verstehst du das? Und er so, nö, keine Ahnung. Aber wo du einmal gerade hier bist, komm doch rauf, setz dich dazu und erklär's mir. Boah, Steilvorlage Gottes, kann ich nur sagen. Ich also rauf auf den Wagen, bisschen durchgeschnauft, damit ich wieder zu Atem kam. Er hatte keine Ahnung von Demütigung, von dieser Hinrichtung, von der die Rede war. Vom Sohn Gottes, auf den dieses Prophetenwort aus Jesaja zutraf. Im Gegenteil, er war eigentlich extremst enttäuscht, denn er hatte eine sehr weite Reise gemacht, um in Jerusalem den jüdischen Schöpfergott anzubeten. Und er wurde nicht mal in den Tempel vorgelassen als Heide. Dann hat er ein Vermögen ausgegeben, um diese Schriftrolle zu kaufen, die er jetzt vor sich hatte. Und dann konnte er sie noch nicht mal verstehen. Und so saugte er förmlich jedes Wort von Jesus auf. Er wollte alles wissen. Er stellte Fragen. Ich konnte ihm das ganze Evangelium bezeugen. Und dann, als wir auf die Taufe zu sprechen kamen und gerade eine Oase in Sichtweite kam, da sagte er, was hindert's eigentlich? Kann ich mich taufen lassen? Kannst du mich taufen? Natürlich habe ich das total gerne gemacht. Wir hielten an und ich freute mich innerlich schon auf die Taufparty. Aber dann, ich taufte ihn. Er war fröhlich, guckte ganz glücklich aus der Wäsche. Doch als wir wieder hochkamen aus dem Wasser, stand ich plötzlich mitten in einer Stadt. Ich denke so, Klamotten? Schon wieder trocken? Das ist auch nicht sicher, wo ich hergekommen bin? Was ist hier los? Nein, es war die Stadt Ashdod. Keine Ahnung, wie ich da hingekommen bin. Aber meine Freude über das Erlebte eben war so groß, dass ich sofort wieder mit dem Evangelisieren anfing. Und das habe ich noch gemacht auf meiner ganzen Wanderung von Ashdod bis nach Caesarea. Und jetzt habe ich mal eine Frage an euch im 21. Jahrhundert. Habt ihr schon mal so eine krasse Sache mit Jesus erlebt? Denn Jesus ist ja heute immer noch derselbe.
Ja, ist das heute noch möglich? So eine krasse Geschichte? Finde ich eine gute Frage. Sollten wir darüber nachdenken. Und ich möchte euch an der Stelle mitnehmen. Wir wurden ja sehr gut in den Text jetzt mit hineingenommen und möchte euch einige Dinge noch mitgeben. Ich möchte das Ganze überschreiben mit Gottes Herz schlägt für Menschen. Und der Ruf nach Gott ist da. Ich glaube auch heute noch. Und Jesus sieht den Einzelnen. Und Jesus begleitet die Menschen. Ich möchte euch so ein bisschen mit hineinnehmen in diesen Text jetzt. Und an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen andocken. Gottes Herz schlägt für Menschen und ihr könnt euch vielleicht noch erinnern an meine letzte Predigt, glaube ich. Da habe ich einen Diamanten mitgebracht. Den habe ich heute wieder dabei. Und ja, ich habe damit ausgedrückt, ja, du bist Gott wichtig. Ja, das ist schon ein außergewöhnlicher Diamant. Und du bist Gott wichtig. Und als Erinnerung, erinnert euch, habe ich rumgehen lassen, hat jeder von euch so einen kleinen Diamanten bekommen. Ja, dass du dir klar machst nochmal, dass du Gott wichtig bist, dass du es mitnehmen kannst. Und wer so einen Diamanten nicht bekommen hat, darf nachher zu mir kommen, darf sich noch einen abholen. Also du bist Gott wichtig. Und wir haben darüber gesprochen, auch Diamanten sind manchmal nicht so gut verpackt. Ja, die sehen nicht so fein geschliffen aus am Anfang, ja, sondern du erkennst diese Diamanten kaum. Ja, und dann bist du in der Schule Gottes und dann wirst du manchmal auch ein bisschen geschliffen. Und du hast vielleicht auch schon mal gemerkt, du bist auch noch nicht so ein toller Diamant, ja, sondern da müsste die eine oder andere Stelle noch so ein bisschen geschliffen werden. Und jetzt, und dieser Punkt ist mir heute Morgen sehr wichtig. Gott liebt auch die anderen Menschen. Und Gott liebt auch die anderen Menschen, wenn du dir das überhaupt nicht vorstellen kannst. Denk nochmal an die Juden, ja, das auserwählte Volk Gottes. Die Weisheit fast mit dem Löffel gefressen haben, ja, die wussten, wie man mit Gott umgeht, die ja, auf der anderen Seite auch sehr speziell waren. Ja, kein Volk auf dieser Welt hätte das, bewahren können, wie die Juden. Allein die Überlieferung der Schriften, das Einhalten der Gesetze und diese Sachen, ja, das wäre für kein anderes Volk möglich gewesen. Die haben so eine Ehrfurcht auch vor dem Wort Gottes gehabt. Aber eben, sie waren auch das auserwählte Volk. Ja, und er hatte kein anderer Platz. Ja, da waren die Heiden, aber die waren so ein bisschen, naja. Ja, und ich habe nochmal so ein bisschen drüber nachgedacht. Auch bei den Christen war das dann ja ähnlich. Ne? Die waren dann ein Herz und eine Seele. Apostelgeschichte haben wir vorhin gehört, und dann kam die Verfolgung. Ja, und die Verfolgung war wichtig. Warum? Weil sie alle aufeinander geklugt haben. Da, ja. Und da ist wichtig, dass sie rauskamen, dass sie das Evangelium auch in die anderen Teile der Welt kamen. Und da waren sehr gute Voraussetzungen für, nämlich von der Sprache her. Ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt irgendwo, ja, dass eine Sprache gesprochen wurde, das Pax Romana, das römische Friedensreich, ja, um das ganze Mittelmeer herum, was aufgerichtet wurde, ja, wo die ganzen Straßen waren, wo die ganzen Verkehrswege waren, wo die Schiffswege waren. Alles ideal gewesen, um das Evangelium zu verkünden. Das war ähnlicher Aufbruch wie damals bei Luther, bei der Buchdrucksache da von Gutenberg. Ja, es wäre nicht möglich gewesen, das Evangelium hätte sich nicht so verbreiten können, wenn diese äußeren Umstände nicht so da gewesen wären. Von daher war genau die richtige Zeit, als Jesus in die Welt kam. In Galater heißt es irgendwo, als die Zeit erfüllt war. Ja, aber auch das gehört damit rein, in diese ganzen zeitlichen Komponenten. Und ja, jetzt stellt euch mal vor, was anders noch vielleicht vorher, dass ihr so ein bisschen eine Vorstellung kriegt. Hier Neuwied, ich weiß nicht, Neuwied ist ja hier sehr zentral, Mittelpunkt am Rhein. Ich weiß jetzt ja nicht, wie das ist so mit Ehrlich hier? Neuwieder und Ehrlicher, verstehen die sich? Nicht immer, ne? Also, ne, und Hettesberg oder so, das ist schon mal so ein bisschen, also ich kenne das so vom Westerwald oben, ne? Das ist manchmal sogar von der Straße her noch, ne? Und die einzelnen Stadtteile, ich könnte euch die Geschichten erzählen, ne? Man hat mich direkt eingenordet, als ich dann in den Westerwald kam, da ich genau wusste, mit wem ich zu tun habe und wem nicht, und wenn ich zu tun haben sollte, könnte ich eine Menge Geschichten erzählen, lasse ich einfach mal. Aber dass ihr so ein bisschen eine Vorstellung habt, ja, das waren so die, naja, die anderen, die sind, na, manchmal sieht man es auch am Verkehrszeichen, am Kfz-Kennzeichen schon, ne? Wenn der einer die Vorfahrt da nimmt und so weiter und guckst, weißt du genau schon, welches Kennzeichen das ist, hast du schon eingenordnet an der Stelle. Und hier ist das noch wesentlich mehr. Hier geht es nicht darum, dass es so ein paar Kleinigkeiten ging, hier ging es um die Wahrheit, ja, um Gott ging es da, da ging es um Gottes Heiligkeit, um seine Klarheit. Hier ging es um Tradition, die über Jahrhunderte, Jahrtausende geprägt und gehalten wurde und nicht verändert werden durfte. Ja? Und dann stellt euch vor, so ein Philippus, ja, der landet jetzt da in Samarien. Ja? Dieses Mischvolk, diese da. Ja, könnt ihr euch vorstellen? So ein bisschen, ne, so die vom Hettesberg oder die hier von anderen noch schlimmer. Ne? Ja, also ne? Und die konnten ja nichts dafür. Ja, als das Volk Gottes damals zerstreut wurde, in die Gefangenschaft kam, die ganzen hohen Leute, die wurden dann irgendwo hingeschickt. Ja? Und manche hat man dagelassen, hat man es bewusst so gemacht, dass man einen Teil von dem Volk dagelassen hat und andere Völker dazugetan hat, dass die sich vermischen. Ja, dass das Volk nicht mehr so stark war, war eine interessante Kriegsstrategie an der Stelle. Ja, und auch hier hatten die sich jetzt vermischt. Ja, und das waren ja nicht mehr die reinen Juden, das waren ja, ja, die waren ja nichts. Ja, die haben auch die Bibel nicht richtig verstanden. Ja, die haben nur die 5 Bücher Mose anerkannt. Die haben sich ein eigenes Heiligtum gebaut. Ja, also reine Lehre, kannst du vergessen bei denen. Also das ist schon mal, kannst du abhaken. Aber nein, auch zu ihnen kommt das Evangelium. Das war nicht so einfach. Philippus hat ja da evangelisiert, die Leute kamen zum Glauben. Ja, und das war nicht so, dass das dann so einfach easy going war. Ja, dann mussten erst die Apostel von Jerusalem kommen und das erstmal begutachten, ist das auch richtig so? Und die mussten dann, die haben ihnen dann die Hände aufgelegt, da haben sie den Heiligen Geist empfangen und da haben gesagt, aha, tatsächlich, Gott ist hier am Wirken. Und dann haben wir ja gehört, jetzt Philippus mitten in dieser Erweckung, ja, es passieren ganz viele Sachen und dann nimmt Gott diesen Philippus einfach da raus. Ja, stell dir mal vor, wie viel hätte er predigen können, wie viele Menschen hätte er erreichen können? Ja, was hätte er in dieser Zeit alles machen können, wo er da diese einsame Landstraße da langläuft? Ja, und Gott holt ihn einfach da raus. Aber jetzt geht das noch weiter. Nicht nur die Leute in Samarien, die gehören das Evangelium. Ja? Jetzt geht das sogar über diese Grenzen noch hinaus. Dass sogar den Heiden das Evangelium verkündet wird. Könnt ihr euch diesen Schock vorstellen, dass es über diese Grenzen geht? Und ja, Gottes Herz schlägt nach Menschen, für Menschen. Und die Menschen haben Hunger nach Gott. Ich glaube, in dieser Zeit gerade noch mehr. Weißt du, warum das so ist? Ich bin davon überzeugt, dass das Gott in die Menschen hineingelegt hat. Es gibt ein Buch, das heißt Ewigkeit in ihren Herzen. Don Richardson ist das, glaube ich. Das geht ein Buch um Mission, wo sogar von einzelnen Stämmen ganz irgendwo ab, die irgendwelche Historie haben, die wissen, da kommt einer, da kommt einmal ein Buch, die wussten gar nicht, was ein Buch ist. Ja, und die wussten genau, da kommt einer eines Tages, ja, genau zugeschnitten auf Jesus. Und Gott hat das in diese Menschen hineingelegt. Und das gilt heute noch mehr denn je. Und weil Gott die Menschen lieb hat, möchte er diese Menschen erreichen. Die Frage war ja, passiert das heute noch? Ja, das, was im Philippus passiert ist. Also ich bin mit dem Auto unterwegs gewesen. Ich muss euch sagen, ich habe an der Tankstelle angehalten. Ich kann euch nicht sagen, warum und so und weshalb. Ich habe nicht getankt, war ein Vormittag. Ob ich jetzt Sprit nachgeguckt, hier Luft nachgeguckt auf dem Reifen, ich kann es euch nicht mehr sagen. Jedenfalls stehe ich an der Tankstelle. Ich weiß nicht, bis heute nicht mehr warum, war einfach so. Hab einen großen Bus gehabt, stand drauf, Gottes Wort in unsere Welt, in großen Lettern drauf. Und ich stehe da so an der Tankstelle rum und da kommt eine junge Frau auf mich zu. Doch, bist du Christ? Ja. Kennst du dich in der Bibel aus? Ja. Du musst mir helfen. Das musst du mir erklären. 20. Jahrhundert in Deutschland. Und da habe ich mich mit dieser jungen Frau getroffen. Sind dadurch ganz interessante Dinge dadurch entstanden. Wie gesagt, ich weiß bis heute nicht, warum das so war. Aber ich war an dem Zeitpunkt da und ja, das war einfach so. Und sie hat mich richtig in den Bauch gefragt. Ganz viele Dinge. Da kamen noch viele Dinge des Lebens dazu. Also die Hunger nach Gott ist da und sie hat das aufgesogen, was ich gesagt habe. Wir haben eine Zeit lang bei uns zu Hause aufgenommen, längere Geschichte, und ist zum Glauben gekommen. Und dadurch sind viele andere Leute zum Glauben gekommen. Ich könnte euch jetzt eine ganze Menge Geschichten erzählen, wo Gott einzelnen Menschen einfach begegnet ist dadurch. Und Jesus sieht den Einzelnen und vor allen Dingen, er sieht sein Herz. Und da sieht er einfach, dass er, ja, dass er einer ist, der nach ihm hungert. Und weil er das auch in ihn hineingelegt hat. Und deshalb stellt er in den Menschen auch Menschen in den Weg, die ihm den Weg zeigen. Wenn wir jetzt nochmal unseren Freund hier nehmen aus Äthiopien. Das war nicht irgendeiner, das war ein Finanzminister. Äthiopien, früher lagen die Länder da so ein bisschen anders, möchte ich jetzt nicht weiter ausführen. Aber er hatte dieses Verlangen, Gott kennenzulernen. Er hat von diesem Gott gehört. Und jetzt stellt euch vor, er macht sich auf und Reisen damals, da gab es noch nicht keine Autobahnen. Ja, das Reisen war schon komfortabler, habe ich gerade gesagt. Ne? Da durch die Straßen und so. Aber es war trotzdem nicht so komfortabel wie heute. Ja, und er macht sich von Äthiopien auf, dann nach Jerusalem. Also nicht die ganze Welt, aber das war schon eine ganz gute Reise da an dieser Stelle. Und dann stellt euch vor, ja, der ist gekommen nach Jerusalem, um anzubeten. Und was passiert? Wir sagen ihm einmal zu, dass du hier bist, ist ja ganz nett. Ja, aber so mit deiner Hautfarbe hier, ja, die waren schon ziemlich dunkelschwarz da, ja, keine Chance. Und mal zu, du als höherer Beamter da, wir wissen ja, wie die so ticken da, ne? Und die haben dich ja körperlich auch etwas lediert da an der Stelle. Ja, also damit auch schon mal gar nicht. Ja, also was du darfst, ja, das ist Folgendes. Du kannst von ganz, ganz weitem mal so einen Blick auf den Tempel blicken, ja, aber das war's. Du bist von der Gemeinschaft von Gott ausgeschlossen. Du wirst nie eine Chance haben, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Was macht der Kerl jetzt? Der besorgt sich eine Schriftrolle. Könnt ihr euch vorstellen, in der damaligen Zeit, was eine Schriftrolle war? Ja, heute gehst du in den Laden, holst ein Buch. Ja, das war nicht so. Das war das wertvollste Gut, was die hatten. Ja, ich frage mich auch, wie ist er überhaupt da dran gekommen, dass er so ein Ding überhaupt gekriegt hat? So ein heiliges Buch. Ja, dass er das überhaupt gekriegt hat. Ja, und wenn er es gekriegt hat, sage ich euch, hat er eine ganze Menge dafür gelatzt. Das war ein paar Jahresgehälter, sage ich euch. Das war nicht immer gerade so eben. Da hättest du heute ein Haus verkaufen können. Ja? Aber er hatte so einen Hunger im Herzen. Und er will Gott kennenlernen. Und Gott sieht das. Und er holt den Philippus raus aus der Erweckung, ja, und packt den einfach auf die Straße und lässt ihn da gehen. Ja, das war diese Steilvorlage. Ja, und dann diese interessante Frage, verstehst du überhaupt, was du liest? Sagt er, nee, wie soll ich das überhaupt? Ja, und dann kommt er interessanterweise an eine ganz zentrale Stelle, das möchte ich nochmal vorlesen aus Apostelgeschichte 8. Da heißt es, wo er diese Jesaja-Stelle da zitiert. Man hat ihn weggeführt wie ein Schaf, das geschlachtet werden soll und wieder ein Lamm beim Scheren keinen Laut von sich gibt. So kam auch über seine Lippen kein Laut der Klage. Er wurde erniedrigt und all seine Rechte beraubt. Niemand wird über Nachkommen von ihm berichten können, denn sein Leben ist auf der Erde wurde ihm genommen. Also eine ganz zentrale Stelle an dieser Punkt, und da weichen wir ganz gerne auch auf, und er hat das nicht verstanden und Philippus hat das verstanden, er war Spezialist an der Stelle, genauso wie ihr euch, das erkläre ich euch gleich noch, ja, aber er hat das genommen und hat ihm das erklärt. Und wisst ihr, das ist eine ganz zentrale Stelle, das ist der Unterschied zwischen Religion und Christentum. Ja, Religion ist das, dass der Mensch versucht, nach Gott zu kommen. Ja, wie auch dieser Finanzminister aus Äthiopien. Aber das ist nicht möglich. Sondern das ist eine Kluft zwischen Gott und dem Menschen. Und das ist immer so ein bisschen schwierig. Wie erkläre ich das den Leuten? Ich habe festgestellt, auch viele Christen haben damit ein Problem und eine Herausforderung. Ja, und ich bin auch nicht so clever und kann mir alles behalten. Wisst ihr, als ich zum Glauben gekommen bin, ich habe mir das erste eine Bibel geholt. Und ich habe so viel erlebt, ich wollte anderen Menschen davon weitererzählen. Und ich verrate euch jetzt mal ein Geheimnis, wie ich das gemacht habe. Ich habe mir eine Stelle gemerkt. Johannes 10, Vers 10. So weit war ich in meinem Geist, das konnte ich mir merken. Ja, und da heißt es hier, eine alte Lutherbibel ist das noch, wo Jesus sagt, ich bin gekommen, dass sie das Leben haben und volle Genüge haben sollen. So, das war immer so mein Einstieg an dieser Stelle. Und clever wie ich bin, habe ich mir eine Frage dazu geschrieben. Ne? Warum ist dieses Leben den meisten Menschen als Realität nicht greifbar? Warum ist ihnen das nicht wichtig? Warum verstehen sie das nicht? Ja, und dann habe ich mir die nächste Bibelstelle hier schon hingeschrieben. Ja, und dann konnte ich zur nächsten Bibelstelle gehen und bei der Bibelstelle hatte ich dann wieder die nächste Bibelstelle. Ja, hatte die Frage dazu und so dachten die Leute immer, ich wäre ganz clever, dabei war ich gar nicht so clever. Aber das war so der Punkt. Ja, warum haben die Menschen dieses Leben in Gott nicht? Ja, und das finde ich sehr gut, ich mache das immer sehr deutlich und ich finde das sehr gut hier, dieser Gang in der Mitte. Ja, hier ist der Mensch, ja, der lebt, und hier auf der anderen Seite ist Gott. Ja, und dazwischen ist eine tiefe Schlucht, ja, die nicht überbrückt werden kann. Und deshalb haben die Menschen diese Beziehung zu Gott nicht. Ja, die Bibel nennt das Sünde. Ja, was fällt uns bei Sünde ein? Bußgeldbescheid. Ja, ich muss büßen. Ja, es kommt dazu, ja, was fällt uns ein? Mord, Krieg, Terror, Banküberfall, Ehebruch, so die Sachen, die fallen uns alle ein. Aber weißt du, das ist nicht Sünde. Das sind die Auswirkungen der Sünde. Das ist das, weil der Mensch getrennt ist von Gott, deshalb kann er nichts Gutes tun. Ja, und alles, was er macht, ist zu kurz. Es reicht nicht, um über diese Schlucht hinüberzukommen. Und ja, das ist einfach so. Und jetzt versucht der Mensch aber trotzdem da drüber zu kommen. Und was versucht der Mensch? Ja? Er tut gute Werke. Er geht in die Kirche. Er spendet. Er versucht alles Mögliche, um diesen Gott zu besänftigen. Was wir aus den Religionen kennen. Das ist ja nichts anderes. Ja? Und der Mensch merkt trotzdem, es ist zu kurz. Ich weiß nicht, wo du Gott noch nicht gekannt hast, wie das war. Ich habe auch alle möglichen Dinge versucht, als ich Christen kennengelernt habe. Ich habe versucht zu beten. Ja, und ich habe gemerkt, das geht zur Decke und es geht nicht weiter. Und so ist auch der Finanzminister jetzt. Er versucht, von sich aus irgendwas zu machen, aber es funktioniert einfach nicht. Weißt du, und das ist das, was ich sagen möchte. Gott sieht das Herz an. Ja, und Gott sieht den Menschen an. Und die Verlorenheit des Menschen. Und ich glaube, Gott sieht das noch viel mehr als wir. Und weißt du, was Gott getan hat? Das Liebste, was er hatte, das hat er gegeben, seinen Sohn. Und es ist nicht die Religion, dass der Mensch zu Gott kommt. Ja, das ist Religion. Sondern Christentum heißt, Gott macht sich auf und Gott kommt zu den Menschen. Gott baut diese Brücke, was dem Menschen nicht möglich ist. Und deshalb ist es möglich, wieder Kontakt mit zu Gott zu haben. Weil Gott diese Brücke sticht, weil Gott kommt, weil Gott dieses Opfer bringt, was der Mensch nicht bringen kann, was nicht ausreicht. Das Gute an dieser Sache ist, du kannst nichts dazu tun. Die Bibel nennt das Gnade. Gnade ist ein Geschenk, was unverdient ist. Und das Einzige, was du machen kannst, ist es einfach annehmen. Aber diese Kluft, die ist da. Und ja, ich würde euch gerne erzählen und sagen, weißt du was, manches ist in deinem Leben schiefgelaufen. Ja, und das ist auch nicht gut gewesen. Ne, aber wir versuchen jetzt einfach mal so ein bisschen zu basteln, machen dann Pflaster drauf, was auch immer. Ja, und denken, das funktioniert. Aber es funktioniert nicht. Der Einzige, was funktioniert, ist das, der Weg, den Gott vorgesehen hat. Ja, und wir wollen immer die einfache Lösung haben. Und die Lösung ist viel einfacher, als wir denken. Aber wir hätten es ganz gern kompliziert. Ja, ich habe jetzt vor einigen Wochen, also gar nicht so lange, also gar nicht Wochen, gar nicht her, mit einem Jugendlichen gesprochen, da ging es um Drogen. Ja, und er sagte, naja, so die leichten Drogen, das ist ja alles nicht so schlimm. Ja, die kannst du ja sowieso nehmen. Ja, und die härteren, naja gut, aber Therapie brauche ich nicht machen. Therapie brauche ich nicht. Ich brauche nur paar Gespräche und so, dann kriegen wir das schon wieder hin. Wir denken, wir können das nur so ein bisschen basteln. Ja? Aber das geht bei Gott nicht. Ja, er ist ja sehr radikal an dieser Stelle. Und wir Menschen, wir wollen ja nicht alles preisgeben. Und, ja, aber er ist ja sehr klar an der Stelle. Und sehr radikal. Und das ist das Angebot, was er macht. Also es geht nicht irgendwie zu bessern, verschönern, ja, sondern einfach einzusehen, ja, das ist Murks und ich stehe dazu. Geht nur, indem ich anfange, vor Gott zu kapitulieren. Was heißt das? Kapitulieren, genau. Ja, dass ich einfach sage, ja. Ja. Als ich die Christen kennengelernt hatte, ich habe dann Sachen gemacht, längere Geschichte auch, aber ich habe immer versucht, etwas zu tun. Ja, aber das Einzige, habe ich glaube ich schon mal gesagt, was Gott haben will, ist der Schrott und Schutt unseres Lebens. Und dafür ist er gekommen und das ist diese zentrale Stelle hier. Ja, da wird gesagt, dass Jesus gekommen ist, dass er sein Leben für uns gegeben hat. Warum? Weil, ja, und dieser Hunger, der ist einfach da bei den Menschen. Ich möchte mal auf die junge Frau zu sprechen kommen, von der ich vorhin berichtet habe. Ja, das war manchmal auch nicht so einfach. Sie hatte aber Hunger nach Gott. Sie wollte wachsen, sie wollte sich entwickeln. Und das war schon stark. Wir haben ja den Jüngerschaftskurs hier mal gemacht. Und einige hatten ja daran teilgenommen auch. Und da war es so, die war ein halbes Jahr gläubig, ja, ziemlich kaputt. Und die war schon in diesem Jüngerschaftskurs. Und das war schon hochinteressant. Weil da musst du jede Woche Bibelverse auswendig lernen, da musst du jede Woche eine Bibelarbeit machen. Also das ist schon anstrengend, sage ich mal, für einer, der wachsen will. Der muss schon investieren an der Stelle. Und ich habe mit ihr dann vorher ein paar Programme gemacht, damit sie da den Anschluss gefunden hat. Und sie war dabei. Und ich kann euch sagen, ja, das war nicht immer lustig mit ihr. Ja, das war schon interessant. Ja, da mussten die Finanzen geordnet werden. Da war der Entzug da, den sie teilweise bei uns in der Wohnung gemacht hat. Da waren Emotionen im Spielfeld. Also wie gesagt, darf ich gar nicht alles erzählen, was da alles passiert ist. Aber sie ist dran geblieben, weil sie diesen Hunger hatte, weil sie einfach wachsen wollte. Und ja, dann kamen ganz interessante Leute in unser Leben dadurch. Das war so zum Monatsende. Die Leute kannten ja dann keinen Kühlschrank und sowas. Und dass man Vorrat betreibt oder so. Und schon gar nicht am Monatsende. Ja, da kamen die dann zum Monatsende und sagten, naja, dein Kühlschrank ist mein Kühlschrank. Ja, und haben sich wohlgefühlt. Ja, und Ja, aber sie waren teilweise hungrig nach Gott. Sie wollten einfach Gott erfahren. Wir haben dann einen Hauskreis gehabt und ich kann euch sagen, ja, sowas Chaotisches, also gibt es nicht. Ja, von der Zusammenstellung heute. Ne? Da waren Leute dabei, die waren in der Partei, sehr freiheitsliebend. Die wollten auch die Drogen legalisieren. Dann hatte ich auf der anderen Seite die Leute, die Drogen genommen haben und die dann teilweise den Drogen gedealt haben oder die Drogen dann aus Holland geholt haben. Da waren ganz normale Leute dabei. Da waren Leute dabei, die versucht haben, sich mit Fliegenpilzen zu bereiten, also Fliegenpilze zu nehmen. Und das war also schon interessant. Also wie gesagt, wir haben einen richtig bunten Haufen gehabt. Und wir haben auch viel mit Gott erlebt. Und auch diese Frau, die hat man eine Zeit lang begleitet und dann ist sie in eine andere Stadt gegangen. Und das ist das nächste Punkt einfach. Mensch, Jesus begleitet die Menschen trotzdem. Ja, auch wenn wir dann sagen, jetzt ist Schluss. Und das war auch gut so, dass sie sich dann losgelöst hat, in eine Stadt gegangen ist. Die Menschen dort konnten ihr viel besser helfen. Also Jesus begleitet die Menschen trotzdem. Ja, und wir hatten jetzt eine längere Zeit keinen Kontakt, jetzt seit ein paar Jahren haben wir wieder Kontakt. Ja, und sie ist immer noch dabei. Sie ist immer noch dabei. Und ja, es heißt hier in Vers 35, Apostelgeschichte 8, 35, da ergriff Philippus die Gelegenheit und erklärte ihm von dieser Schriftstelle ausgehend das Evangelium von Jesus. Jetzt kann man natürlich sagen, na klar, Philippus war Evangelist, ganz klar. Aber er hat als Evangelist auch diese Möglichkeit gesehen. Und ich habe ein paar interessante Statistiken gefunden. Ich glaube ja nur der, die ich selber gefälscht habe. Aber es ist interessant, wie kommen Menschen zum Glauben? Wie kommen Menschen zum Glauben? Waren hier Mehrfachnennungen möglich, also deshalb stimmen die Prozentzahlen nicht so ganz. Interessanterweise 76% durch Freunde und Verwandte. 22% durch einen Pastor. 12% einmal vorbeigeschaut. Dann gibt es einige durch persönliche Notlage. Da gibt es auch Hausbesuche, Bildungsprogramme, Großevangelisation 5%, Radio, Fernsehen 0,5%. Das kann sein, dass sich das jetzt so ein bisschen verändert. Ja, aber es gibt auch Bücher dazu, eine längere Geschichte auch. Aber wie wurden die Menschen damals erreicht, ja auch in der Apostelgeschichte, in der Regel über die Familien, über die Beziehungen. Und hier war es jetzt mal die Ausnahme. Aber ich denke, wertvoll einfach darüber auch nochmal nachzudenken. Ja, ich habe diese Statistik, das ist rein aus der Luft gegriffen, aber sagt einer von den Freikirchen, wir werden ungefähr nach der Pandemie ungefähr 20% unserer Mitglieder verloren haben. Ich kenne zwei Leute, wo ich Kontakt zu habe, die sind inzwischen Mitglied in einer Internetgemeinde und fühlen sich da wohl und werden da gesehen, was von ihrer Gemeinde nicht der Fall war. Also wir werden als Gemeinde auch vor ganz neue Herausforderungen gestellt, denke ich, wo wir ganz neu lernen und denken müssen. Wie erreichen wir Menschen? Und erreichen wir Menschen dadurch, dass wir diese vier geistlichen Gesetze auswendig lernen, wenn wir denen sagen, wie man das Evangelium erklärt? Ja, ich habe in dem Bereich viel Schulungen, Seminare gemacht. Ja, das ist wichtig. Ja, und es gibt dir eine Hilfe und gibt dir eine Sicherheit, wenn du weißt, was du erzählst. Ja, gar keine Frage. Aber ich habe es an anderer Stelle schon mal gesagt, was heute wichtig ist, was Menschen verstehen, ist, dass du für sie Zeit hast. Der Faktor heute ist Zeit. Wie viel Zeit verbringe ich mit Menschen? Ja, weißt du, und du bist Spezialist. Du kannst Dinge erklären, die kein anderer so erklären kann. Du bist Spezialist deines Lebens. Du kannst alle Höhen und Tiefen deines Lebens. Ja, deshalb verstehst du andere Menschen. Und deshalb kannst du dich andere Menschen reinversetzen. Und deshalb kannst du anderen Menschen auch was weitergeben. Ja, weil du Spezialist deines Lebens bist und natürlich auch Spezialist für das Leben anderer Menschen. Ja, du bist Spezialist für das Leben mit Gott. Warum? Weil du lebst mit Gott. Du hast eine Beziehung mit Gott. Ja, und das kannst du anderen Menschen erklären. Ja, du bist Spezialist der Bibel. Warum? Ja, weil du die Bibel kennst, weil du die Bibel liest, weil du die Bibel auslegen kannst, wie Philippus. Und du kannst noch so viel erklären. Ja, aber was die Menschen verstehen, ist, dass du Zeit für sie hast, dass du dich für sie interessierst. Was die Menschen verstehen, ist Liebe. Ja, du begegnest den Menschen. Was die Menschen verstehen, ist Annahme. Ja, von den Leuten, die wir da erreicht haben, dann, wie gesagt, ich könnte euch Storys erzählen. Ja, das war nicht immer einfach. Ja, aber was sie wussten, war, dass sie geliebt sind und dass sie angenommen sind. Erstmal so, wie sie sind. Und dass wir den Menschen dort begegnet sind, wo sie waren, und haben sie dort abgeholt. Könnt ihr euch noch einige Geschichten mehr erzählen? Das Kontingent ist erreicht jetzt. Aber ich möchte euch eine Sache vorlesen einfach, weil ich glaube, der Typ, der kannte mich auch nicht so gut, den haben wir auch eine Zeit lang begleitet. Der hat mir mal geschrieben, er kannte mich dann sicherlich auch nicht so gut, aber er hat mir geschrieben, und das, was ich an dir auch sagen möchte, ist, dass ich deine Ehrlichkeit und das sehr gerne mag, dass du das lebst, was du sagst. Er hat eine Zeit lang bei uns, war nicht bei uns gewohnt, aber war regelmäßig bei uns in der Wohnung. Und dem hat nicht die Theologie, da haben wir lange diskutiert und könnte ich euch ganz viel zu erzählen. Aber was ihn wirklich beeindruckt hat und wo wir ihn mitnehmen konnten, das war unser Leben. Und nicht irgendwelche theologischen Richtigkeiten. Philippus hat sich gebrauchen lassen. Und Gott möchte dich gebrauchen. Wie auch immer. Vielleicht auf einer einsamen Straße, vielleicht irgendwo an der Tankstelle. Also pass auf, wenn du demnächst irgendwo tankst. Ja, was dir da begegnet. Ja, aber Gott will dich gebrauchen. Weil warum? Er hat noch ganz viele Diamanten in dieser Welt. Auch wenn sie manchmal nicht so aussehen. Aber Gott will dich gebrauchen. Gottes Herz schlägt für Menschen. Die Menschen haben einen Hunger nach Gott. Gott sieht den Einzelnen, er sieht das Herz und Jesus begleitet die Menschen. Ich möchte, dass wir einen Moment Stille haben. Mach darüber nachdenken, wie ist deine Beziehung zu Gott und auch, wo möchte Gott dich gebrauchen? Vielleicht stellt dir Gott irgendwas in den Weg, wo er sagt, ja, da will ich dich gebrauchen. Oder bei einer bestimmten Person. Weiß es nicht. Aber mach dich bereit und sei offen dafür. Und ja, ich möchte im Moment der Stille anbieten und ich schließe dann mit einem Gebet.